Ich bitte und beschwöre dich, dass du gut auf unseren kleinen Sohn aufpasst. Sobald ich bezahlt werde, schicke ich dir das Geld. Wenn das Kind kommt, bevor ich zu Hause bin, behalte es, wenn es ein Sohn ist. Ist es eine Tochter, entsorge sie. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. In dieser Staffel beschäftigen wir uns ja mit den positiven Auswirkungen der Lehre Jesu auf die Gesellschaft. Und heute soll es um Frauenrechte gehen. Kritiker werfen dem Christentum häufig vor, patriarchalisch geprägt zu sein und Frauen zu unterdrücken. Tatsächlich lässt sich relativ deutlich aufzeigen, dass es Frauen in der Geschichte niemals so gut ging, wie unter dem Einfluss des Christentums. Der positive Einfluss des christlichen Glaubens auf das Leben von Frauen beginnt bereits ganz am Anfang ihres Lebens, nämlich damit, dass sie überhaupt leben dürfen. Der römische Geschichtsschreiber Cassius Dio, der Anfang des 3. Jahrhunderts wirkte, erklärte den extremen Bevölkerungsrückgang im Römischen Reich damit, dass es viel zu wenig Frauen gäbe. Der Historiker Josiah Russell schätzt in seinem Standardwerk Bevölkerung in Spätantike und Mittelalter, dass es pro 100 Frauen in Rom 131 Männer gab, in Italien, Kleinasien und Nordafrika sogar 140. Der Grund für dieses Missverhältnis wurde hier bei Bibel Plus schon besprochen. Weibliche Säuglinge wurden überdurchschnittlich häufig getötet oder ausgesetzt. Selbst vermögende Familien zogen so gut wie nie mehr als eine Tochter auf. Eine Untersuchung von Grabinschriften in Delphi zeigte, dass von 600 Familien ganze 6, also exakt 1%, mehr als eine Tochter hatten. Das Eingangszitat aus einem uns überlieferten Brief eines gewissen Hilarion, geschrieben an seine schwangere Frau Alice, gibt also eine weit verbreitete Haltung wieder. Was die Teilhabe an der Gesellschaft angeht, waren Frauen in der Antike durchgängig benachteiligt. Politische Ämter konnten sie selbstredend nicht ausüben. An den Volksversammlungen nahmen sie nicht teil. Vor Gericht wiederum bedurften Frauen fast überall der Vertretung durch einen männlichen Verwandten. In Athen durften verheiratete Frauen nicht einmal das Haus verlassen, ohne von einem Sklaven begleitet zu werden, den ihr Ehemann ausgewählt hatte. Selbst in Sparta, wo Frauen vergleichsweise mehr Freiheit besaßen, wurden Ehefrauen von ihren Männern hinter Schloss und Riegel gehalten, wie Plutarch berichtet. In Rom sah das nicht viel besser aus. Eine römische Ehefrau unterstand der absoluten Herrschaft ihres Mannes, der sie und ihren Besitz kontrollierte. Nach der Lex Voconia konnten Frauen während einer Ehe kein Erbe antreten. Und während der Mann seine Frau jederzeit entlassen konnte, erlangten Frauen erst gegen Ende der Republik das Recht, eine Scheidung zu beantragen. Frauen galten als nur beschränkt geschäftsfähig und durften weder Vormund noch Bürge sein. Cato erklärt, dass eine Frau nicht einmal den Sklaven ihres Mannes gegenüber weisungsbefugt war. Ehrlicherweise muss man eingestehen, dass auch die jüdische Praxis vielfach nicht besser aussah. Nach den rabbinischen Gesetzen war es einer Frau verboten, vor Gericht als Zeuge auszusagen oder in der Öffentlichkeit zu reden. Wie sah nun der christliche Einfluss im Hinblick auf diese Missstände aus? Dazu schauen wir zunächst ins Alte Testament. Während die ganze Schöpfung von Gott ausdrücklich als gut gelobt wird, heißt es nur einmal nicht gut, und zwar im Zusammenhang mit dem Mann. Es ist nicht gut, dass er alleine ist. Der Grund? Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Da aber innerhalb Gottes eine liebevolle Beziehung herrscht, Christen nennen das Dreieinigkeit, kann ein Mensch alleine diese Beziehung niemals abbilden. Er benötigt ein echtes Gegenüber, das lieben und geliebt werden kann. Gott schafft die Frau als dieses Gegenüber, damit beide, Mann und Frau zusammen, ein Abbild Gottes darstellen können. Deswegen beschließt Gott, dem Mann eine Hilfe zu schaffen, die ihm entspricht, wie es heißt. Hier ärgern sich manche über die Bezeichnung Hilfe für die Frau. Das ist aber keineswegs abwertend gemeint. Zum einen wird ja ausdrücklich festgestellt, dass es der Mann ist, der Hilfe braucht, also ohne die Frau hilflos ist. Zum anderen wird der hebräische Begriff für Hilfe, Eser, vielfach für Gott verwendet, der den Menschen eine Hilfe ist. Eine Funktion, die Gott selbst zugeschrieben wird, kann aber offenkundig nur eine ehrenvolle Funktion sein. Schauen wir uns jetzt an, wie Jesus Frauen behandelt. Die Evangelien, insbesondere das Lukas-Evangelium, berichten über zahlreiche Begegnungen Jesu mit Frauen. Jesus heilt etwa die Schwiegermutter des Petrus und erweckt sogar einen toten Sohn wieder zum Leben, weil ihn die Trauer der Mutter überwältigt. Bei einer anderen Begegnung kritisiert er die Pharisäer, während er eine Sünderin lobt. Eine weitere Frau heilt er im Vorbeigehen. Maria lehrt er und lobt sie dafür, dass sie ihm zuhört. Das war für die Antike geradezu spektakulär. Eine verkrümmte Frau heilt er am heiligen Tag der Juden, den Sabbat, und weist die religiöse Elite zurecht. Jesus wählt eine bittende Witwe als Beispiel für nicht nachlassendes Gebet. Und nach seiner Auferstehung erschien Jesus als erstes den Frauen. Auch wenn heute die männlichen Jünger bekannter sind, macht Lukas klar, dass zum Gefolge von Jesus auch viele Frauen gehörten. Jesus verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Dabei waren seine 12 Jünger und einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihn auch finanziell unterstützten. Offenkundig fühlte sich keiner dieser Frauen von Jesus diskriminiert oder herabgesetzt, sondern vielmehr geliebt und angenommen. Viele erkennen durchaus an, dass Jesus Frauen offenbar sehr geschätzt hat. Sie kritisieren aber den Apostel Paulus. Er schreibt nämlich an die Epheser, dass sich die Ehefrauen ihren Ehemännern in allen Dingen unterordnen sollen, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Das klingt patriarchalisch, ist es aber nicht. Das Missverständnis liegt darin, dass wir Begriffe wie herrschen und unterordnen so verstehen, wie sie in der Geschichte der Menschheit immer verstanden wurden. Jesus sagt aber mehrfach, wer der Größte unter euch sein will, der soll ein Diener sein. Entsprechend werden die Männer von Paulus auch nirgendwo aufgefordert, zu herrschen. Im Gegenteil, er schreibt: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie aufgeopfert. Mit anderen Worten, Paulus fordert von den Männern, sich für ihre Frauen hinzugeben und zuallererst deren Wohl zu suchen. Das ist ein völlig revolutionäres Konzept, das Frauen besser stellt als in jeder Kultur oder Religion. Leider sind diese Worte des Paulus oft als Vorwand für Unterdrückung missbraucht worden. Paulus vergleicht die Ehe aber mit der Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Hier ist gegenseitige Wertschätzung und Dienst aneinander gefordert. Frauen werden damit auch keineswegs auf Hausarbeit festgelegt, wie manchmal suggeriert wird. In seinem Römerbrief grüßt Paulus zahlreiche Frauen. Phöbe etwa, die vielen und auch ihm beigestanden hat, Priska, die er seine Mitarbeiterin nennt, Maria, der er viel Mühe und Arbeit attestiert, und Persis, die sich viel gemüht hat im Dienst des Herrn. Johannes Chrysostomus, im 4. Jahrhundert Erzbischof von Konstantinopel, schreibt über die Frauen der frühen Kirche: Die Frauen dieser Tage waren energischer als Löwen und trugen mit den Aposteln deren Lasten für das Evangelium. Die Wertschätzung der Frauen zeigt sich auch in den Anordnungen, die die Bibel für Ehe und Familie trifft. Als Jesus den Jüngern erklärt, dass die bisher geübte Praxis, dass ein Mann seine Frau aus nahezu jedem beliebigen Vorwand entlassen darf, nicht in Gottes Sinne ist, sind diese so entsetzt, dass sie es für besser halten, gleich gar nicht zu heiraten. Jesus macht nämlich deutlich, dass er nur Ehebruch als Scheidungsgrund akzeptiert. Und ausgerechnet Paulus schießt den Vogel ab, wenn er an die Korinther schreibt: Der Mann gebe der Frau, was er ihr schuldet, und umgekehrt. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Auch der Mann verfügt nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Diese Aufforderung richtet sich vor allem gegen die damalige Unsitte der Männer, sich ihre sexuelle Befriedigung außerhalb der Ehe zu suchen und die Ehefrau nur als Mutter und Hausverwalterin zu betrachten. Die antike Doppelmoral, die Männern sexuelle Abenteuer gern gestattete, Frauen aber dafür zur Rechenschaft zog, wird hier abgeschafft. Der Soziologe Rodney Stark, der in seinem Buch »Der Aufstieg des Christentums« auch die Rolle der Frauen untersucht, kommt zu dem Ergebnis: Christliche Frauen genossen einen deutlich höheren Status innerhalb der christlichen Subkultur als heidnische Frauen in deren Umgebung. Der positive Einfluss des Christentums hat im Laufe der Zeit zahlreiche weitere Verbesserungen für Frauen mit sich gebracht. Zum Beispiel konnten sie im christlichen Kontext plötzlich selbst entscheiden, wen sie heiraten wollten. Und taten das den Studien zufolge auch deutlich später. In der antiken Gesellschaft wurden Mädchen meist im Alter von 11 bis 12 Jahren von ihrem Vater an deutlich ältere Männer vergeben. Das ist übrigens auch heute noch durchaus üblich in Gegenden, in denen sich das Christentum noch nicht durchgesetzt hat. In Bangladesch etwa werden Mädchen noch vor der Pubertät von ihren Vätern verheiratet, die das Alter der Mädchen fälschen, um entsprechende Gesetze zu umgehen. In China gibt es einen großen Markt für Kinderbräute und auch in einigen afrikanischen Ländern werden Teenager mit deutlich älteren Männern verheiratet. Ebenfalls vorteilhaft für Frauen war die christliche Verbannung der Polygamie. Und in Indien hat der christliche Einfluss unzählige Leben gerettet. Hunderte Jahre lang gehörte die Tradition des Sati zu der hinduistischen Kultur Indiens. Wenn der Ehemann einer Frau starb, wurde von ihr gefordert, dessen Scheiterhaufen zu besteigen und sich mit der Leiche ihres Mannes verbrennen zu lassen. Wenn sie sich weigerte, wurde sie oft mit Gewalt dorthin verfrachtet. Das besonders perfide: diese Praktik traf häufig Mädchen zwischen 5 und 15 Jahren, die extrem früh verheiratet worden waren. Studien zeigen, dass es ähnliche Sitten auch in Skandinavien, China, Neuseeland und bei amerikanischen Indianerstämmen gab. Ganz anders wurden Witwen von Christen behandelt. Schon im Alten Testament bezeichnet sich Gott als ein Helfer der Witwen. Und Jakobus schreibt, dass das Besuchen von Witwen in ihrer Trübsal Gottesdienst ist. Dementsprechend verbot der britische Generalgouverneur von Ostindien, William Bentinck, 1829 diese barbarische Gewohnheit. Unter dem Einfluss radikaler Hindus ist sie aber immer noch nicht ausgestorben. Noch in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es Versuche, die Praxis wiederzubeleben. Eine weitere für Frauen fatale Sitte war das in China verbreitete Füßebinden. Kleinen Mädchen wurden die Füße gebrochen und anschließend abgebunden. Hierdurch wurden sie irreparabel beschädigt. Nicht selten kam es dabei zu Wundbrand, sodass ein Bein amputiert werden musste oder das Mädchen starb. Es waren christliche Missionare, die vehement gegen diese Praxis protestierten und dafür sorgten, dass die chinesischen Behörden sie 1912 endlich verboten. Wir sollten damit festhalten: auch wenn es in der Geschichte der Kirche sicherlich zu viele Fälle gab, in denen Frauen diskriminiert wurden, hat der christliche Glaube in aller Regel zu einer deutlichen Verbesserung der Situation von Frauen geführt. Nicht ohne Grund sind statistisch gesehen farbige Frauen am wahrscheinlichsten Christen. Frauen profitierten enorm von der christlichen Kritik an Polygamie, Scheidung, Inzest und der gezielten Tötung weiblicher Kinder. Wesentliche Errungenschaften der Gleichberechtigung verdanken sich dem christlichen Menschenbild, nach dem Frauen genauso wie Männer im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Wer das nicht glaubt, der sollte vergleichen, wie es in nichtchristlichen Ländern um die Rechte von Frauen bestellt ist. In Saudi-Arabien gilt es schon als fortschrittlich, wenn Frauen Auto fahren dürfen. Und im Iran können Frauen für das Tragen von Lippenstift ins Gefängnis kommen. Auf dem Frieden- und Sicherheitsindex für Frauen des Georgetown-Instituts finden sich auf den ersten 10 Plätzen ausschließlich christlich geprägte Länder. Wir haben heute gesehen, Feministinnen, die sich am Christentum abarbeiten, sollten womöglich nochmal darüber nachdenken, ob sie Frauen damit wirklich einen Gefallen tun. Alle Fakten deuten darauf hin, dass es Frauen nirgendwo so gut geht wie unter Nachfolgern Jesu. Wir beenden beim nächsten Mal diese Staffel, indem wir uns den Einfluss des Glaubens auf Kunst und Kultur anschauen. Hören Sie gerne wieder rein hier bei Bibel Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus.